Heute wollen wir weitermachen mit der Betrachtung. Das Thema war ja die symbolische Bedeutung der Adventskranzkerzen. Und bis jetzt haben wir eine einzige Kerze, die erste Kerze, uns angeschaut oder darüber nachgedacht, was ihre symbolische Bedeutung ist. Und wir haben festgestellt, das ist die Kerze der Hoffnung. Ich denke, wir werden auch nicht weiterkommen in unserem Studium über Hoffnung. Wir finden in der Heiligen Schrift insgesamt 130 Bezugnahmen zu dieser Hoffnung. 130 Bezugnahmen zu der biblischen Hoffnung. Und ich denke, das spricht schon für sich. Das heißt, Gott findet es bedeutend, wichtig, über diese Hoffnung zu sprechen und uns Menschen das mitzuteilen, dass diese Hoffnung sehr, sehr wichtig ist. So, ich möchte ganz kurz wiederholen, was wir am letzten Sonntag uns angeschaut haben, sprechend über diese biblische Hoffnung, was die Bibel über diese Hoffnung sagt. Und zunächst einmal die Definition, was bedeutet Hoffnung? Hoffnung, sagten wir, ist das Vertrauen in die Zukunft. Es ist die Zuversicht, es ist der Optimismus, den wir haben in Bezug auf das, was die Zukunft mit sich bringt. Und wer ist es, der die Zukunft am besten kennt? Es ist Gott. Ja, und deshalb kann er uns ganz sicher eine wunderbare Hoffnung geben. Ja, und deshalb sagten wir auch, der Ursprung oder die Grundfeste der Hoffnung ist Gott selbst. Römer 15, Vers 13: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es wird gesagt, der Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung. Und ein Gott der Hoffnung, unser himmlischer Vater, er kann uns auch Hoffnung geben. Wir sagten, Gott, der Vater, ist der Grund der Hoffnung, die Grundfeste, das Fundament der Hoffnung. Jesus Christus ist der Mittler der Hoffnung und der Heilige Geist ist die Kraft der Hoffnung, die in uns lebt. Und wir haben als erstes festgestellt, dass die Heilige Schrift im Zusammenhang der Hoffnung sagt, dass es eine Hoffnung ist, die für immer bleibt. Diese Hoffnung, von der die Heilige Schrift spricht, hat Ewigkeitsqualität. Und natürlich verstehen wir, wenn sie aus Gott kommt, dann hat sie auch Ewigkeitsqualität. Sie hat kein Verfallsdatum. Und dann haben wir festgestellt, dass diese Hoffnung nur durch die Gnade Gottes erhältlich ist. Das heißt, der Mensch kann diese Hoffnung in sich selber nicht schaffen, wirken. Oder wenn er lang genug sucht, kann er diese Hoffnung dann doch finden. Es ist etwas, was Gott uns gibt. Es ist ein Geschenk Gottes, das Gott uns eben in seiner Gnade gibt. Wann passiert das? Wir sagten, das passiert, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir mit unserer Sündenlast zu Jesus Christus kommen und dann der Heilige Geist kommt und uns erneuert, regeneriert. Mit ihm kommt eben diese lebendige, immerbleibende Hoffnung. Weiter haben wir festgestellt, dass diese Hoffnung sich festigt, wenn wir uns in dem Wort Gottes vertiefen. Je weiter wir uns von dem Wort Gottes entfernen, je weniger wir in der Heiligen Schrift lesen, desto weniger wird diese Hoffnung in uns sein. Desto mehr verlischt diese Hoffnung in uns. Ja, wir sehen eine sehr, sehr enge Verbindung mit dem Wort Gottes, von dem Wort Gottes und der Hoffnung. Und ebenso haben wir das letzte Mal gesehen, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, im Besonderen mit der lebendigen Hoffnung in Verbindung gebracht wird. Und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben, letzten Sonntag stehen geblieben. Lasst uns nun weitermachen und sehen, was die Schrift noch über diese immer bleibende Hoffnung zu sagen hat. Wir sagten, man erhält diese Hoffnung durch die Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes an Menschen, der sich in Buße an Jesus Christus wendet und wiedergeboren wird. Sie wächst, wenn man mit der Bibel sich beschäftigt und sein Verständnis mit der Bibel, mit dem Worte Gottes füllt. Ja, aber die Bibel sagt mehr. Die Bibel sagt, dass diese lebendige Hoffnung, die immer bleibt, in uns wächst als Resultat unserer persönlichen Erfahrungen in unserem Glaubensleben. Und die Bibelstelle dazu lese ich uns aus Römer 5, Römer 5, Vers 4. Römer 5, Vers 4 sagt uns, Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden, das ist Vers 5. Ja? Oder manche Übersetzungen sagen das folgendermaßen, das standhafte Ausharren bewirkt aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Oder die neue Genfer Übersetzung, sie sagt, und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ja? Und das ist für uns etwas Selbstverständliches. Ja? Wenn wir unseren Glauben leben, wenn wir den Glauben ausleben, wenn wir praktische Erfahrungen machen in unserem Glaubensleben, zum Beispiel durch eine Gebetserhörung, zum Beispiel dadurch, dass wir ein Zeugnis jemandem weitergeben und er aufgrund dieses Zeugnisses zum Nachdenken kommt und sich an Jesus wendet in Buße. Ja, wenn wir im Glauben festhalten und nicht entmutigt werden, trotzdem, dass man uns auslacht, ja, dass wir als Dummies beschimpft werden. Ja, das ist, wie wir uns bewähren im Glauben, und das eben bewirkt, dass die Hoffnung in uns stärkt. Wir merken doch, dass Gott hier am Wirken ist. Der Andreas Foch, du hast doch letzte Woche erzählt, dass ein Mann euch angerufen hat aus Hamburg. Ja? Ein Mann, dem ihr vor 30 Jahren das Evangelium weitergegeben habt, der hat das aber vollkommen abgelehnt, der wollte nichts davon hören. Jetzt, nach 30 Jahren, ruft er an bei deinem Bruder, meldet sich und sagt, er ist zum Glauben gekommen. Ja, wir sehen doch, wie Gott wirkt, oder? So, wir geben ein Zeugnis weiter, Menschen lehnen es ab, und manchmal ist man ein bisschen entmutigt, aber nach 30 Jahren meldet er sich und sagt, ich bin zum Glauben gekommen, geht in einer Gemeinde und so weiter. Da sieht man doch, wie Gott wirkt. Und durch diese Glaubenserfahrungen, die wir haben, Gebetserhörungen, Menschen kommen zum Glauben, ja, werden wir bewährt in unserem Glauben, und dadurch wächst auch unsere Hoffnung. Wir sehen, dass Gott wirkt. Viele von euch kennen den Namen Paul Gerhardt. Paul Gerhardt war ein Theologe, ein Prediger. Und neben Martin Luther ist er der größte christliche Liederdichter des Protestantismus. Er hat insgesamt 139 deutsche Lieder und Gedichte geschrieben. Stellt euch mal vor, 139. Dieser Mann, Paul Gerhardt, lebte in der Zeit des 30-jährigen Krieges. Stellt euch mal vor, ein Krieg, der 30 Jahre dauert. Das ist ja nicht auszuhalten. 30 Jahre. So, was bedeutet das für die Menschen? Was bedeutet das fürs Land? Es war eine Katastrophe. So, in einer Nacht musste Paul Gerhardt mit seiner Familie fliehen vor der heranrückenden Armee. Und nach einer langen Wanderung in der Nacht fand er dann in einem kleinen Dorf in einer Scheune Zuflucht. Und seine Frau war so erschöpft von der Flucht und auch von der Angst, die sie mitgemacht haben, voller Verzweiflung fing sie an zu weinen. Sie ist zusammengebrochen. Es war einfach zu schwer geworden, ja, das zu ertragen, was sie ertragen mussten. Und Paul Gerhardt tröstete seine weinende Frau dadurch, dass er eben die Aussagen Gottes immer wieder, sie an die Aussagen Gottes, an die Verheißung Gottes erinnerte. Als seine Frau dann eingeschlafen ist vor Erschöpfung, ist er rausgegangen vor die Scheune, und dann ist er zusammengebrochen und fing an zu weinen. Er dachte, dass es die dunkelste Stunde seines Lebens gewesen ist. Aber schon bald darauf, und das schreibt er in einem Zeugnis mit seinen eigenen Worten, war es ihm, als ob Gott ihm ganz nahe war und ihm die Last der Verzweiflung, ja, von seinen Schultern genommen hat. Und das war der Augenblick, indem er das Lied gedichtet hat, das sehr vielen zu einer großen Ermutigung wurde, zu einem großen Segen wurde. Das Lied heißt »Befehl du deine Wege«. Manche von uns kennen das Lied, es hat 12 Strophen. Nicht nur 3, 12. Ich lese mal die 5. und die 6., hört mal genau hin. Aber das ist der Hintergrund, ja? Diese verzweifelte Situation, das Erleben Gottes in dieser Situation, aus diesem Erlebnis kommt also dieses Lied. 5. Strophe heißt, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen, also nicht zurückgehen, nicht weichen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und dann schreibt er in der 6. der nächsten Strophe, hoff, du arme Seele, also hoffe, du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freude. Ihr Lieben, wenn ich so etwas schreiben würde, was habe ich dann schon an Schlimmem erlebt? Ja? Aber das schreibt Paul Gerhardt, der hier in der Not seines Lebens Gott erlebt und aus diesem Erleben Gottes, ja, diese wunderbaren Zeilen schreibt, die für viele Christen in ihrer Not zum Segen wurde. Hoff, du arme Seele. Und er wusste ganz genau, dass die einzige Hoffnung, wo zu haben ist, in dieser Situation des 30-jährigen Krieges, wo er mit seiner Familie flüchten musste, nur in Gott, nur in Gott. Und das können wir auch wissen, wenn wir Kinder Gottes sind. In Gott haben wir unsere Hoffnung, in Jesus Christus, unserem Heiland. Lass uns weitermachen und sehen, was die Heilige Schrift noch im Zusammenhang dieser biblischen Hoffnung sagt. Und im nächsten Abschnitt unseres Studiums möchte ich uns das anschauen, wie die Bibel diese bestimmte Hoffnung beschreibt. 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Dort wird die Hoffnung, von der wir sprechen, über die wir nachdenken, als eine gute Hoffnung beschrieben. Ich lese uns den Vers. 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. Und wir lesen das und wir können uns das vorstellen. Ja, alles, was Gott tut, ist eigentlich gut. Erinnern wir uns an den Schöpfungsakt Gottes, wie oft es gesagt wurde von Gott selbst, als Gott es gesehen hat, es war gut. Was Gott getan hat, es war gut. Ja? Und genauso ist es auch mit dieser Hoffnung, die in uns lebt. Es ist eine gute Hoffnung, eine sehr gute Hoffnung, ihr Lieben, ohne die ich in dieser Welt nicht leben möchte. Ich weiß nicht, wie Ungläubige das machen, was ihre Hoffnung ist. Wir werden gleich darüber ein bisschen was sagen, aber sie haben diese lebendige Hoffnung nicht. Zweitens wird diese Hoffnung als eine lebendige Hoffnung in der Bibel beschrieben. So ist es. Es gibt eine tote Hoffnung, ja, eine zeitbegrenzte Hoffnung, aber es gibt auch eine lebendige Hoffnung, die für immer bleibt. 1. Petrus 1, Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3. Es wird gesagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. So diese lebendige Hoffnung, die biblische Hoffnung, die wir haben, die steht in der Verbindung mit der Auferstehung Jesu Christi. Sehen wir, wie bedeutend das ist, die Auferstehung Jesu Christi nicht nur zu glauben, sondern zu verstehen, das ist eigentlich die Grundlage überhaupt, ja, dessen, was wir als Gläubige leben, glauben, hoffen. Es ist die Auferstehung Jesu Christi. Jesus wäre gekommen, Jesus hätte gelehrt, aber wenn er im Grabe verblieben wäre, hätten wir keine Hoffnung. Aber das Grab ist leer. Es gibt ein gängiges Sprichwort im deutschen Sprachgebrauch. Es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt mindestens zwei Lieder über das Sprichwort. Das eine Lied wird von Nicole gesungen. Kennt ihr noch die Nicole? Ja, sie hat mal, wie heißt dieser Wettbewerb gewonnen? Eurovision, was weiß ich. Die Hoffnung stirbt zuerst. Dann gibt es noch einen Roman darüber und auch einen Film. Aber wie auch immer, geprägt wurde dieser Satz von dem römischen Philosophen Cicero. Cicero, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, aber wie auch immer. Und das stimmt, ihr Lieben. Die menschliche Hoffnung wird schlussendlich sterben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die biblische Hoffnung stirbt nicht. Sie ist eine lebendige Hoffnung. Sie bleibt. Sie hat kein Verfallsdatum, haben wir gesagt. Und deshalb, der natürliche Mensch kennt diese Hoffnung nicht. Wir als Kinder Gottes, wir haben diese Hoffnung aufgrund dessen, dass der Heilige Geist natürlich in uns lebt. So, es kann sein, dass wir als Nachfolger Jesu alles verlieren. Dass wir unsere Lieben verlieren und unser Vermögen verlieren, dass wir unsere Gesundheit verlieren. Das eine verlieren wir aber auf jeden Fall nicht. Und das ist die lebendige Hoffnung, die Gott selbst uns gibt. Wollen wir das nie vergessen. Dann sagt die Heilige Schrift, es ist eine feste Hoffnung. Hebräer 6, Vers 19. Ein wunderbares Bild wird hier gebraucht, das wir alle sehr, sehr gut kennen. Aber ich möchte das noch mehr ausmalen und uns deutlich machen, was ist eigentlich dieses Bild uns vor Augen stellt, dass wir verstehen sollen. Schaut einmal, Hebräer 6, Vers 19 sagt, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, die Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben. Die Hoffnung, die haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, die auch in das Innere des Vorhangs hineingeht. Ein fantastisches Bild, das wir alle sehr gut verstehen. Ja, wir verstehen, was die Funktion des Ankers ist. Wir verstehen, dass ein Schiff ohne Anker Probleme haben wird. Und hier wird gesagt, dass diese Hoffnung der Anker unserer Seele ist. Und uns wird gesagt, uns wird hier eine wunderbare geistliche Realität vermittelt, in der wir eigentlich schon leben. Schaut einmal, jeder Seemann weiß, dass Anker wichtig ist, aber nicht nur das, sondern auch der Grund wichtig ist, in dem sich der Anker verankert, sagt man, festhakt, um das Schiff zu halten. So, wenn der Grund spiegelglatt wäre, dann nutzt dir der Anker auch nichts. Ja? So, Bodenbeschaffenheit, der Ankergrund ist sehr, sehr wichtig. Was sagt die Heilige Schrift hier zum Ankergrund? Wo ist der Anker unserer Seele verankert? In der Ewigkeit. Sehen wir das? Es wird mehr gesagt, es wird hier von dem himmlischen Tempel gesprochen und von dem Allerheiligsten. Und wir wissen, studieren das Alte Testament, das Neue Testament, dass der Tempel, den Salomo gebaut hat, nach einem Muster gebaut worden ist, das im Himmel ist. So, Gott gibt die Pläne für diesen Tempel, hat die Pläne von diesem Tempel Salomo gegeben und danach hat er den Tempel gebaut. So, was war denn im Allerheiligsten des Tempels gewesen? Wir sagen die Bundeslade. Ja, die Bundeslade. Aber was hat die Bundeslade und eigentlich der Deckel der Bundeslade und die Engel, die dort die ihre Flügel zusammengeschlagen oder über den Deckel gehalten haben. Was repräsentierte das Ganze? Was war dort zu finden? Wir wissen, da war die Gegenwart Gottes präsent. Ja? Gott war gegenwärtig in dem Allerheiligsten. Und das ist als Bild gebraucht für unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist dieser Anker, der im Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes, bei Gott selbst fest geankert ist. Stellt euch mal vor, wie fest diese Hoffnung ist. Das ist, wo unsere Seele verankert ist. wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Unsere Seele ist verankert in Gott selbst, in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit. So, könnt ihr einen festeren Grund für einen Anker der Seele finden? Wissen? Kennt ihr einen? Ich kenne keinen. Wie wunderbar, dass unsere Seele ja, verankert ist. Und das ist die Hoffnung, die wir haben in der Ewigkeit selbst, in der Herrlichkeit Gottes oder bei der Herrlichkeit Gottes. Viertens, es ist eine frohmachende und seligmachende Hoffnung. Sprüche 10, Vers 28 steht geschrieben, das Harren, das Hoffen der Gerechten wird Freude, aber die Hoffnung der Gesetzlosen wird zunichte. Titus 2, Vers 13, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. So, hier wird unsere Hoffnung, die Erfüllung unserer Hoffnung in Verbindung gebracht mit der Wiederkunft des Herrn Jesus. Warum? Weil dann für uns als gläubige Menschen die Ewigkeit beginnt, wenn Jesus uns abholt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an die Ewigkeit denke, an die ewige Herrlichkeit denke, dann freue ich mich. Das ist etwas Frohmachendes für mich. Ich habe keine Angst, weil ich ganz genau weiß, ja, dass die Verheißung Gottes, gerade auch zum Zusammenhang des ewigen Lebens, der ewigen Herrlichkeit, mir gelten, aufgrund dessen, dass ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe. So, meine Hoffnung, unsere Hoffnung liegt nicht in den Dingen dieser Welt oder in den Geschenken, die wir erhalten, sondern in dieser lebendigen, frohmachenden Hoffnung, die Gott selbst gibt. Fünftens, es ist eine Hoffnung, die uns nicht zu Schanden werden lässt oder uns beschämt. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, und das meint, sie beschämt uns nicht, sie enttäuscht uns nicht. Habt ihr das schon erlebt? Dass die Menschen euch irgendetwas versprechen und ihr halten es nicht. Man ist enttäuscht. Aber ja, das ist so. Bei den Menschen ist es oft so, dass sie uns enttäuschen. Aber Gott enttäuscht nicht. Die Hoffnung, die wir haben aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Jesus, wird uns nie enttäuschen. Warum nicht? Ja, weil Gott zu seinem Wort steht. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Ihr Lieben, wunderbar. Und gerade gestern habe ich mit Schwester Heidi Zabel gesprochen und es war schön. Es war schön, einfach das Zeugnis aus ihrem Mund zu hören, dass sie sagt, ich fühle mich so getragen durch Gott in dieser Situation. Es war gerade frisch. Ihr Mann ist gerade abgeholt worden. Er war schon ja, gestorben, wurde abgeholt und es war gerade frisch, aber sie sagte, ich fühle mich so getragen. Ja, die Tränen kommen, das ist normal. Aber sie sagt, ich weiß mich getragen von der Gnade Gottes. Und sie weiß auch genau, und das ist die Hoffnung, die in uns lebt und die Hoffnung, die einen jeden gläubigen Menschen eigentlich beseelt, selig macht, fröhlich macht. Sie weiß, wo der Uli ist. Sie weiß es ganz genau. Sechstens, diese Hoffnung lässt uns triumphieren über unsere Schwierigkeiten. Römer 4, Vers 18. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Und wir wissen genau, von wem hier die Rede ist, von Abraham, ja, der in seinem hohen Alter ein interessantes Versprechen von Gott bekommen hat, dass er noch ein Vater wird, ja, ja, dass er einen Sohn bekommt und durch diesen dann ein großes Volk kommen wird. So, er hat, wo nichts zu hoffen war, das ist, was die Heilige Schrift sagt. Es war eigentlich vorbei für Abraham. Es ist unnatürlich, in so einem hohen Alter auch damals Söhne oder Kinder zu kriegen. Das ist, sagt die Schrift, wo nichts zu hoffen war. Auf Hoffnung hin geglaubt. So, was war diese Hoffnung? Das, was Gott ihm versprochen hat. Gott hat gesagt, du wirst. Nächstes Jahr, du wirst sehen. Und Abraham hat das geglaubt. Ihr Lieben, ist Gott irgendwas unmöglich? Das ist der Hinweis. Ist Gott irgendwas unmöglich? Es wird gesagt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Ja? Abraham glaubte aufgrund der lebendigen Hoffnung, die er hatte. Und mit uns ist es manchmal auch so. Wir Wir kommen in schwierige Situationen, gesundheitlich oder finanziell und was weiß ich. Oder wir haben Schwierigkeiten mit bestimmten Leuten, wer weiß was. Die Hoffnung, die Gott uns gibt in seinem Wort, dass schlussendlich für uns als Kinder Gottes doch alles gut wird, ist da. Und sie basiert auf dem Versprechen Gottes. Und deshalb heißt es, im Deutschen heißt es, alles wird gut am Ende. Und wenn das Ende nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, für uns stimmt das. Für uns wird schlussendlich alles gut, weil wir ganz genau wissen, wohin wir unterwegs sind. Weiter, die Bibel sagt, oder sie ermutigt uns oder gibt uns Mut zum Predigen. Die Hoffnung in uns gibt uns Mut zum Predigen und Bezeugen. 2. Korinther 3, Vers 12, schaut einmal. Sagt der Apostel Paulus, da wir nun eine solche Hoffnung haben, 2. Korinther 3, Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und er spricht davon, dass er deshalb predigt, so vollmächtig predigt, deshalb immer wieder aufsteht, auch in den Synagogen und vor den Juden, die ihm eigentlich nicht gut gesonnen gewesen sind, er hat trotzdem gepredigt. Er hat aufgrund dieser Hoffnung, ja, Mut gehabt, Freimütigkeit gehabt, zu bezeugen. Im 16. Jahrhundert gab es in England einen protestantischen Reformator mit dem Namen Hugh Latimer. Er war ein großer Prediger seiner Zeit und hatte sehr viel Gelegenheit auch zum Predigen gehabt. Und einmal hat er erfahren, dass der König Heinrich der Achte, war kein angenehmer Bursche, Heinrich der Achte von England, und er hat gehört, dieser Hugh Latimer hat gehört, dass er zu einer seiner Veranstaltungen, zu einer seiner Predigten kommen wird. Und als er über diese große Verantwortung nachdachte, dem König eine Botschaft zu überbringen, wurde ihm klar, dass die Botschaft, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat, was er predigen soll, ja, das war nicht unbedingt die Botschaft, die der König gerne hören wollte. Und so war er hin und her gerissen. Predige ich das Wort und verärgere möglicherweise den König, oder predige ich so ein bisschen neutral, dass der König weggeht und sich keine Gedanken macht über mich? Und er war hin und her gerissen, und dann am nächsten Morgen stand er auf, der König saß da mit seinem Gefolge, und so fing er die Predigt an. Er sprach zu sich selbst praktisch, so fing er an. Er sagte, Latimer, Latimer, erinnere dich daran, dass du vor dem hohen und mächtigen König Heinrich dem Achten sprichst. Er hat Macht, dich ins Gefängnis zu stecken, und er kann dir auch den Kopf abschlagen, wenn es ihm so gefällt. Wirst du darauf achten, nichts zu sagen, was königliche Ohren beleidigen könnte? Und dann hat er eine lange Pause gemacht und alle waren aufmerksam, die haben ihm zugehört. Und dann sagt er weiter, Latimer, Latimer, ist dir bewusst, dass du vor dem König der Könige und dem Herrn der Herren stehst und für ihn sprichst? Vor ihm, vor dessen Thron Heinrich der Achte stehen wird und sich verantworten muss. Vor ihm, vor dem du auch eines Tages selbst Rechenschaft ablegen wirst. Latimer, Latimer, sei deinem wahren Meister treu und verkündige das vollständige Wort Gottes. Und nach dieser Predigt, er sagte manche Dinge, die dem König nicht gefallen haben, aber der König hat nichts gemacht gegen den Prediger. Aber schlussendlich, aufgrund dessen, dass Latimer so furchtlos in seinem Predigen gewesen ist, hat die Tochter des Heinrich des Achten, Mary oder Maria, ihn zum Tode verurteilt, ihn zum Märtyrer gemacht. Aber ihr Lieben, die ewige Hoffnung lässt uns unerschrocken predigen gegen den Zeitgeist. Ja, und gerade heute, man muss doch sehr aufpassen, was man sagt, auch von der Kanzel. Man muss sehr aufpassen. Aber wir müssen uns immer, oder ich muss mir immer wieder bewusst machen, schlussendlich stehe ich vor Gott. Ich werde mich vor Gott verantworten müssen für das, was ich gepredigt habe. Und wir müssen Sünde beim Namen nennen. Und wenn es manchen nicht passt, es ist, was es ist. Sünde ist Sünde. Und wenn der Mensch in der Sünde verbleibt, was ist seine Bestimmung? Die Verdammnis, die Hölle. Und das ist genau, was das Wort Gottes sagt. So, die Hoffnung in uns lässt uns mutig Christus bezeugen gegen den Zeitgeist. Und das muss genauso sein in jeder Predigt, die wir sprechen. Ganz kurz will ich mit uns darauf heute noch eingehen, was die Hoffnung der Ungläubigen ist. Da hat die Bibel nicht allzu viel zu sagen. Das sind drei, vier Aussagen. Ich werde nur einige nennen. Die erste Aussage versichert uns, dass der Mensch, der Weltmensch, der ungläubige Mensch, seine Hoffnung in seinem materiellen Besitz sucht. Und wir wissen das. Ja, kennen vielleicht manche, die sehr stolz drauf sind, dass sie ein großes Bankkonto haben oder ein bestimmtes Auto fahren oder ein Boot besitzen. Hört einmal, was Hiob seinerzeit gesagt hat, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes. Hiob 31, Vers 24. Er sagt, habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt? Ja, das ist, was viele machen. Sie setzen ihr Vertrauen auf das Gold. Und zum Feingold gesagt, sei du meine Zuversicht? Die Antwort ist nein. Hiob hat Gott vertraut. Aber wie gesagt, das ist, was die Ungläubigen oft machen. Sie haben ihre Hoffnung in ihrem Gold. Und ihr habt das auch gehört, 2008, wie viele Menschen nach dem Finanzcrash, wie viele Menschen haben sich das Leben genommen, weil plötzlich ihre Aktien verschwunden sind, weil ihr Geld verloren wurde. Ich habe hier von einigen gehört aus der Mission-Gegend. Ja, sie haben so viel Geld verloren, sie konnten das nicht ertragen. Das war ihre Hoffnung gewesen. Ihre Aktien, das Geld, was sie hatten in den Aktien, plötzlich war alles weg und sie haben sich das Leben selbst genommen. Hiob 8, Vers 13. Das ist der Weg aller, derer, die Gott vergessen. Ja, die Hoffnung des Ruchlosen geht zugrunde. Das heißt, die Heilige Schrift sagt, was immer du an Hoffnung hast, kann irgendwas sein. Schlussendlich, wenn es nicht die Hoffnung ist, die Gott dir gibt in seiner Gnade, diese Hoffnung wird zugrunde gehen. Und du gehst mit dieser zugrunde gehenden Hoffnung auch zugrunde. Zuletzt stirbt die Hoffnung. Das stimmt. Für jede andere Hoffnung, außer der, die Gott uns gibt. Hiob 11, Vers 20. Aber die Augen der Gottlosen verschmachten. Ihre Zuflucht geht ihnen verloren. Und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Oder wie das Aushauchen der Seele. Ja? Weg. Die ungläubigen Menschen haben keine wirkliche Hoffnung, ihr Lieben. Alle ihre Hoffnungen sind brotlose Kunst. Und wenn man sich das überlegt, was die Bibel sagt, gerade auch im Zusammenhang der Hoffnung der Gottlosen, dann fragt man sich, wie kommt es aber, dass die Ungläubigen trotzdem, wie es scheint, so gelassen sind und manchmal sogar so fröhlich? Die haben doch nichts zu hoffen. Und der Hinweis ist, ihr Lieben, das ist alles ein Theaterspiel. Sobald der Mensch anfängt nachzudenken über sein Leben, über seine Zukunft, der muss zum Schluss kommen, da ist nichts. Da ist für mich nichts. Da ist keine Hoffnung. Es gibt ein Gedicht aus dem Mittelalter eigentlich, das auch in einem Lied vertont worden ist. Ich möchte uns dieses Gedicht vorlesen. Es wurde 1498 geschrieben von einem gewissen Martinus von Biberach. Biberach, wo ist das? Irgendwo in Deutschland. Und er beschreibt ganz präzise das Erleben eines Menschen ohne Gott. Hört mal genau hin. Und das passt 100% auf das, was wir auch heute sehen in ungläubigen Menschen. Er sagt, schreibt im Gedicht, ich weiß nicht woher. Ich bin, ich weiß nicht wer. Ich leb, weiß nicht wie lang. Ich sterb und weiß nicht wann. Ich fahr, weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Genau so ist es. Und das ist, was mich auch wundert. Der Weltmensch lebt ohne Sinn. Er weiß nicht, woher er kommt. Er weiß nicht, warum er hier ist. Er weiß nicht, wann er stirbt. Er weiß nicht, wohin er unterwegs ist, was seine Bestimmung ist. Und trotzdem ist er so fröhlich. Das ist ein Widerspruch. Aber das ist, ihr Lieben, das ist alles ein Theaterspiel. Der Weltmensch ist und bleibt ohne Hoffnung, wenn er Jesus Christus sein Leben nicht anvertraut. Diese bestimmte Hoffnung, über die wir nachdenken, und die erste Kerze symbolisiert diese Hoffnung in dem Adventskranz, ja, das ist nur eine Hoffnung, die Gott in seiner Gnade den Menschen gibt. Und wir bekommen diese Hoffnung, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen und Gott selbst uns regeneriert durch den Heiligen Geist. So, mit uns als Christen ist es eine ganz andere Angelegenheit. Wir haben einen Grund, fröhlich zu sein. Besonders im Advent, besonders in der Weihnachtszeit, wo wir noch einmal daran erinnert werden, dass Jesus gekommen ist als Licht dieser Welt und dass mit Jesus Gott uns praktisch ein gewaltiges Geschenk gibt des ewigen Lebens und der ewigen bleibenden Hoffnung. Die bleiben wird bis in die Ewigkeit hinein. Kein Verfallsdatum. Gibt es was Besseres an Geschenk? Ich würde denken nicht. Ihr Lieben, und deshalb sollen wir auch in der diesjährigen Adventszeit nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen als Menschen Gottes, sondern müssen immer wieder andere Menschen, die eigentlich keine Hoffnung haben, auf Jesus Christus weisen, von Jesus sprechen und den Menschen sagen, nur in Jesus ist die Hoffnung zu haben. Jesaja 9, Vers 1 sagt, dass Jesus als ein Licht, das Licht, gekommen ist in eine finstere Welt. Das ist die Hoffnung der Menschen. Das ist die einzige Hoffnung der Menschen. Und das ist Jesus Christus. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen. Amen.